Sie sind nur dann gut, wenn Sie wissen, dass Sie vielen anderen damit helfen.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute freue ich mich ganz besonders, denn Herr Professor Ufer ist zu Gast zum Thema Leadership führen in der Sozialwirtschaft und das auch so ein bisschen mit zwei Perspektiven, weil Sie sind ja bei der Diakonie Michaelshofen eine Doppelspitze, auch mit Rainer Schmidt. Da darf ich schon mal auf den Podcast mit Rainer Schmidt verweisen. Und heute geht es um das Thema Führung in der Sozialwirtschaft. Herr Professor Ufer, ich habe mich natürlich vorbereitet, wie sich das gehört auf den Podcast, habe mich nochmal mit Ihrer Vita auseinandergesetzt und finde das ja hochspannend, was Sie so gemacht haben, wie Sie quasi auch aus so einer kommunalen Brille dann in die sozialunternehmerische Verantwortung gekommen sind. Und würde Sie zu Beginn gerne mal bitten, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was ist denn passiert in Ihrer Vita? Wie hat sich denn Ihr Leben bis heute so gestaltet?
Ja, das ist eine spannende Frage. Was soll ich sagen? Ich habe eine sehr schöne Jugend verbracht in einem sehr einfachen Elternhaus, in dem wir als Kinder aber das Glück hatten, gute Werte mit auf den Weg gebracht zu bekommen. Und so war ein Wert eben, fleißig zu sein, zielstrebig zu sein und eben die Dinge auch selber in die Hand zu nehmen. Und das hat mich sicherlich bis heute geprägt. Ich habe dann nach meinem Abitur ein Studium an der Verwaltung begonnen, weil mein Wunsch eigentlich war, Jurist zu werden. Dafür reichte aber damals das Geld nicht. Deshalb hatte ich mich beschlossen, zunächst mal diesen Weg zu gehen. Und in der Verwaltung merkte ich, dass hier Dinge passieren, die meinem Hintergrund nicht entsprechen. Und zwar lernte ich sehr früh, dass das Gesetz über allem steht, was juristisch richtig ist, spürte aber damals, dass es manche Situationen gibt, wo das Gesetz auch über den Menschen steht. Und das gefiel mir nicht. So dass ich schon recht früh merkte, dass hier ein krasses Missverhältnis sein kann, sondern dass unser Anspruch sein muss, nicht uns hinter Gesetzen zu verstecken, sondern Dinge selber nach vorne zu bringen. Und eine große Zäsur in meinem Leben war sicherlich dann Anfang der 90er Jahre, dass ich vom Land Nordrhein-Westfalen als Aufbauhelfer in den Osten geschickt wurde, in das Land Brandenburg, in die östliche DDR damals, dort verantwortlich war für eine recht große Gemeinde und festgestellt hatte, dass das, was ich so gelernt hatte, dass das ganze Wissen, was man hat, überhaupt gar nicht einen Menschen befähigt, Dinge nach vorne zu bringen, sondern dass ganz andere Skills erforderlich sind. Und ein wichtiger Skill war eben gerade in einer Zeit, wo Menschen verängstigt sind. Sie hatten 40 Jahre Sozialismus, Diktatur hinter sich, wo es keine Strukturen gab, keine Eigenverantwortung. Hatte ich erfahren müssen, dass sie noch so gut sein können in der Auslegung von Recht und Gesetz, dass das aber der Gesellschaft nichts bringt. Und erfuhr dann, wie segensreich es sein kann, wenn sie die Gabe haben, Menschen wachsen zu lassen, wenn sie versuchen, Menschen ein Ziel zu geben oder Menschen eine Perspektive zu eröffnen, die sie dann selber verinnerlichen und dafür kämpfen. Und für mich war das das gelebte Unternehmertum. Und in dieser Zeit habe ich mich, glaube ich, sehr verändert und festgestellt, dass es unsere Lebensaufgabe sein muss, eben Zukunft zu gestalten und dass wir auf dieser Welt sind, um genau diese Gestaltung nach vorne zu bringen. Und das gelingt natürlich nur dann oder am besten dann, wenn Ihre Ziele gesellschaftsdienlich sind und wenn Sie etwas Gutes wollen, was möglichst vielen Menschen zugutekommt.
Hochspannend. Das heißt, es war eigentlich schon früh für Sie klar, dass Sie sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den Menschen sozusagen einsetzen wollen und dafür auch Rahmenbedingungen schaffen wollen? Fragezeichen.
Nein, klar war für mich, dass ich daran arbeiten möchte, Dinge, die mich stören, wo ich sehe, hier haben wir uns selber etwas eingebrockt, was uns in die Sackgasse führt, dass ich dagegen schon früh opponierte, quasi schon zur Studentenzeit und sagte, das kann nicht sein. Eine Grenze, die wir uns selber gesetzt haben, dürfen wir auch verschieben.
Ja, Nach dem Studium sind Sie dann ja Leiter des Ordnungsamtes auch geworden. Da geht es ja genau um das Thema Grenzen, Rahmengebung und so weiter. Nachher auch Kämmerer geworden. Sie sind also erstmal in diesem System sozusagen geblieben, auch der Kommune.
Ich bin in dem System geblieben, bin durch vieles Anecken tatsächlich auch in diese Führungspositionen gekommen.
Durch Anecken?
Durch Anecken, weil ich Dinge hinterfragt habe und immer behauptet habe, das geht auch anders. Und dann hatte ich natürlich das Glück, damals auch Vorgesetzte zu haben, die das tatsächlich zuließen, sodass ich schon zu sehr jungen Jahren dann auch zu erstaunlicher Verantwortung kam. Das war mein großes Glück. Also sie brauchen auf ihrem Weg immer, das, was ich heute auch sehe, Menschen, die es gut mit ihnen meinen, die sie unterstützen. Und zum Glück hatte ich das. Menschen, die mir dann diese Verantwortung übergaben. Und daran bin ich gewachsen und durfte dann natürlich auch zeigen, dass hinter den großen Worten dann auch vielleicht ein wenig Substanz steckt. Und auch das kann man dann, wenn man sich getragen weiß, bei Menschen, die es gut mit ihnen meinen.
Ja, das ging ja weiter sozusagen bei Ihnen, ja, über die Funktion auch oder über die Wahl, muss man ja sagen, zum ersten Beigeordneten, auch zum Bürgermeister mit Wiederwahl. Was hat Sie denn in der Zeit geprägt? Wie würden Sie da rückblickend drauf schauen?
Also ich hatte gar nicht das Ziel, Bürgermeister zu sein, aber durch die vielen Veränderungsprozesse in den Verwaltungen, wo ich war, durch neue Verwaltungsmuster, wir haben damals das neue kommunale Finanzmanagement eingeführt, da war ich sicherlich sehr aktiv, auch in Nordrhein-Westfalen beteiligt, was eine Riesenreform für die kommunale Welt war, war ich immer getragen von der Frage, die Zukunft musst du gestalten und sie muss besser sein und vieles, was heute stört, muss sich verändern. Das war meine Triebfeder, bis mir dann irgendjemand sagte, ja, dann wirst du wohl Bürgermeister werden müssen. Und dann habe ich das überlegt und habe gesagt, naja, wenn sich das mal ergibt, dann wird das Schicksal eben dir den Weg zeigen. Und dann war es dann irgendwann so weit, dass ich nach mehreren Vorträgen über Finanzwirtschaft in einer Stadt gefragt wurde, ob ich mir nicht vorstellen könne, dort aktiv zu sein. Und dann bin ich dann als parteiloser Mensch in diesen Wahlkampf gezogen und hab dann gewonnen.
Spannend. Und dann sind Sie ja 2013 auch Vorstand geworden der Diakonie Michaelshofen. Wie ist denn so dieser Wechsel zustande gekommen? Also quasi aus dieser Verantwortung auch des Bürgermeisters mit einem kommunalen Background quasi dann hin zu einem Sozialunternehmen.
Also man kann das nur verstehen, wenn man die Jahre als Bürgermeister noch kurz Revue passieren lässt. Ich hatte fast 10 Jahre die Ehre, dort Bürgermeister zu sein in der Stadt. Und wir haben gewaltige Erfolge gemeinschaftlich erzielt. Also dieser Spirit, der entstand über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg, war wirklich anzündend. Und es gab messbare, sichtbare, auch für eine große finanzielle Erfolge für die Stadt, die nachher auch dazu führten, dass ich in einer Stadt, wo 6 Parteien im Rat sitzen, bei der Wiederwahl mit 92% der Stimmen gewählt wurde. Und es eine fantastische Zeit war, die immer getragen war von der Gestaltung. Und als meine dritte Wahlzeit dann anstand, habe ich mir Gedanken gemacht, was denn die Ziele für die nächsten 5 Jahre sein könnten. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, du hast so viel erreichen dürfen in den 10 Jahren mit einem solchen Wahlergebnis. Versuche nicht dein Schicksal, sondern versuche auf dem Höhepunkt deiner Karriere auch mal dankbar, dass zurückzugeben und mach was anderes. Was dieses andere sein sollte, wusste ich gar nicht, sodass ich auch nur für mich selber erstmal beschlossen hatte, nicht nochmal anzutreten. Und wie das dann manchmal so ist im Leben, hatte mich wenige Wochen danach, rief mich ein Headhunter an, berichtete mir, man hätte öffentliches Interesse bekundet an einer Funktion eben in einem Sozialunternehmen. Man müsse bauen, man wolle wachsen, es müsste die Finanzsituation neu geordnet werden, ob ich Interesse hätte. Grundsätzlich schmeichelte mir das ja natürlich. Und dann habe ich gesagt, wer ist denn das? Ja, es ist eine Diakonie. Und dann habe ich ihm am Telefon gesagt, also bei allem Respekt, das mache ich natürlich nicht.
Aha, wieso?
Ja, das hat er mich auch gefragt, wieso das? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe jetzt viele Jahre meines Lebens daran gearbeitet, Prozesse zu beschleunigen, was in der Verwaltung schon gar nicht so einfach ist. Mich jetzt noch auf Kirche einzulassen, das ist wirklich das, was ich gerade gar nicht brauche. Also ich würde mich als Christenmensch bezeichnen, aber Kirchenverwaltung, das geht nicht. Das ist mir zu antiquiert. Und er hat das dann hingenommen und hat gesagt, naja, versteht er, aber vielleicht seien es ja auch Vorurteile, vielleicht würde ich mir das irgendwann mal angucken. Habe ich ausgeschlossen erstmal, aber wir sind, meine Frau und ich sind dann doch nach 2-3 Wochen mal vorbeigefahren hier in Köln. Und da geschah dann etwas, was ja wieder auch außergewöhnlich war, denn ich erkundigte mich bei 2 Mitarbeitenden über die Arbeit, ich kannte die ja gar nicht, über die Arbeit mit alten Menschen und mit behinderten Menschen.
Also Sie sind quasi übers Gelände gelaufen?
Ich bin übers Gelände gelaufen, wurde direkt angesprochen, aber in einer unfassbar freundlichen und netten Art. Und diese beiden Menschen haben mich ans Nachdenken gebracht, weil ich merkte, die gehen mit ganzem Herzen ihrer Arbeit nach. Also eigentlich genau das, wonach ich immer strebte, nach diesem mit Leidenschaft den Tag angehen. Und dann habe ich gesagt, naja, guck dir das doch mal an. Ja, so kamen die Gespräche dann zustande, die dann daran mündeten, dass ich dann 2013 gewählt wurde.
Was war denn der größte Unterschied, als Sie so von der kommunalen Systematik, von der Politik dann letztlich in die soziale Trägerlandschaft oder zur Diakonie Michaelshofen konkret gewechselt sind?
Also ganz ehrlich, am Anfang, das hört sich blöd an, war es kaum ein Unterschied. Ich war nämlich von Behörde zu Behörde gewechselt. Das mag sich so komisch anhören, aber wir haben es ja heute noch in großen Unternehmen, dieses behördliche Denken. Natürlich gab es hier kein Ordnungsamt, keine Kämmerei, aber die Versorgung der Menschen hier richtete sich nach Prozessen, die in den Sozialgesetzbüchern niedergelegt sind, die von Kostenträgern vorgegeben sind. Also ein durchaus vergleichbares Wesen, also jedenfalls kein Unternehmertum. Das kann ich verbindlich sagen, sondern die Pflege organisiert, so wie es Kostenträger und der Gesetzgeber vorsehen. Das war damals mein Eindruck. Und das war mir natürlich auch zu wenig. Deshalb der Gestaltungswille zu überlegen, wie können wir diese Struktur weiterentwickeln? Wie kann sie ein wirkliches Unternehmen werden? Also was nicht nur eine Unternehmensstruktur hat, sondern sich auch so benimmt wie ein Unternehmen. Das heißt, neue Prozesse etabliert, neue Dienstleistungen überlegt und an den Markt bringt. Ja, das war schon das Ziel, was ich mir vornahm. Und heute würde ich sagen, gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen meinem jetzigen Unternehmen und der Kommunalverwaltung. Aber das hat sich erst sukzessive in den Jahren ergeben.
Wie haben Sie das denn gemacht? Das ist ja die spannende Frage. Also diesen Status ex ante, hätte ich beinahe gesagt, einer eher behördlichen Organisationsaufstellung, so wie ich sie gerade verstanden habe, zu einem jetzt, so hatte ich es gerade gehört, doch Sozialunternehmen. Wie haben Sie diese Transformation hinbekommen? Was haben Sie gemacht?
Also wenn ich nach meinen Stärken gefragt würde, war es in meinem Leben immer so, dass ich eine gute Vorstellung von dem haben konnte, was mal wird, dass man Bilder hat, im Kopf hat, wie es werden könnte, wie man etwas nach vorne bringt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie neue Bauten entstehen, wie neue Strukturen entstehen. Ich kann sehr konkret Bilder mir ausdenken, wie man Kunden bekommt. Und so war es hier auch. Also in vielen ruhigen Minuten bin ich über den Campus geschritten, habe überlegt, wie könnte das alles baulich sein? Wie würdest du es machen, wenn du es neu auflegen würdest, wenn es noch gar nichts gäbe? Und so entstehen konkrete Bilder. Dummerweise nur bei sich selbst. Und da muss man dann versuchen, eine Strategie draus zu machen und vor allen Dingen Menschen eben zu begeistern für diesen Weg. Und das ist mir rückblickend, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen in den Aufsichtsgremien vor allem, aber dann natürlich auch bei der Auswahl der Mitarbeitenden, die dann vermehrt danach ausgesucht wurden, ob sie auch so eine gestalterische Kraft in sich haben oder ob sie eher bemüht sind, sozusagen ihren Job zu machen und dann ist gut. So, und so kann ich sagen, dass all das, was hier entstanden ist, sozusagen Folge von Visionen, Ideen ist. Und wenn sie dann gelingen, dann ist das natürlich fantastisch. Aber das war mein einziger Antrieb, sozusagen auch hier zu bleiben, zu sehen, wie etwas wächst in eine Richtung, die du dir wünschst. Ja, aber dann auch wissend, das schaffst du nicht in einem Jahr, auch nicht in 2, das wird ein Prozess sein. Aber jeden Tag zu wissen, ich nähere mich jeden Tag ein Stück weit diesem Ziel. So, und wenn wir jetzt diesen weiteren Bauabschnitt jetzt abgeschlossen haben, dann ist diese erste Vision, die ich hatte, tatsächlich auch abgearbeitet. dann müsste man wieder neu erdenken sozusagen. Aber man sieht, wie lange das dann dauert. Aber ich bin natürlich total stolz und froh, dass das so gelingen konnte.
Okay, das heißt, so vom Geheimrezept, wenn ich es mal so nennen darf, ausgehend, haben Sie quasi für sich selber eine Idee, ein Zielbild, eine Vision? Also wo steht das Unternehmen zu einem Zeitpunkt X und überlegen sich dann, was sind eigentlich meine Triebfedern und was sind quasi die Menschen, die Führungskräfte, die meine Vision oder ihre Vision quasi dann auch ins Unternehmen tragen und gemeinsam dann dieses Momentum aufzubauen, dieses Energiefeld letztlich zu schaffen, um diese Vision dann auch Wirklichkeit werden zu lassen. Ist das so Ihr Geheimrezept?
Ja, Sie brauchen eine Vision, die an die Sie fest glauben, wo Sie dann auch mit gutem Gewissen sagen können, diese Vision wird vielen Menschen Gutes tun. Ja, sie wird uns verändern, sie wird uns auch positiv in die Zukunft führen und dann entsteht bei mir jedenfalls die Kraft, das auch umzusetzen. Also ich möchte Zukunft gestalten, ich möchte besser werden mit Strukturen, aber immer nicht für den eigenen Erfolg. Das, glaube ich, trägt auch nicht, sondern sie sind nur dann gut, wenn sie wissen, dass sie vielen anderen damit helfen. Und ich glaube, wenn sie das dann zutreffend weitergeben können in die Herzen der Menschen, dass es dann viele gibt, die sagen, ja klar, das kann ich gut mittragen. Ja, so war das. Und dann müssen sie natürlich versuchen, aus diesen Visionen Strategien zu entwickeln, um das Ganze dann auch in der Realität des Lebens ankommen zu lassen. Ich habe viele Unternehmen kennengelernt, da gibt es auch Visionen, die stehen aber im Schrank. Und glaube ich, es ist dann die Kunst zu sagen, wie schaffe ich es denn jetzt, aus einem Gedankengebilde Realität entstehen zu lassen. Das ist Arbeit, Fleiß, ja, und Beharrlichkeit. Und der Glaube daran, dass das gelingt. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass das nicht klappen könnte. Ja, für mich war klar, natürlich klappt das. Es ist einzig eine Frage deines Einsatzes und deiner Kraft, die du investierst. Und wenn es gut ist, wird es sich durchsetzen, dann kommt es auch.
Hatten Sie da wirklich nie Zweifel? Manchmal hat man ja auch als Führungskraft so Momente, wo man sich selber mal irgendwie nicht sicher ist oder ins Grübeln kommt und so weiter. Haben Sie sowas gar nicht? Oder wenn Sie sowas haben, wie gehen Sie damit um?
Doch, natürlich hatte ich Zweifel nicht an der Idee. Die Zweifel habe ich häufig an mir selber festgemacht, bei der Frage, ob mir die Kraft reicht, ob ich das schaffe. Aber ich habe nie das Ziel hinterfragt.
Spannend. Woher kommt denn eigentlich Ihre Energie? Oder wie laden Sie quasi Ihre Akkus auf? Was gibt Ihnen Energie? Weil Sie haben ja zu Recht vorhin auch darauf hingewiesen, das ist ja hier eher eine unternehmerische Transformation, quasi ein Marathon gewesen und eben kein Sprint, wo es auch darum geht, eben durchzuhalten und eben die Kraft, von der Sie gerade sprachen, Energie eben nicht zu verlieren. Was gibt Ihnen denn persönlich Energie?
Eben der Glaube an dieses Ziel, dass ich das in der Realität zeigen muss und die Zuversicht, dass es klappt und dass wir uns jeden Tag diesem Ziel ein Stück weiter nähern. Und deshalb stehe ich heute auch noch immer darauf, Meilensteine zu feiern, mal innezuhalten und zu sagen, so jetzt ist wieder ein Stück dieses Plans real geworden, innezuhalten, auch mit einer gewissen Dankbarkeit oder kritischen Hinterfragung, das zu begleiten, dann aber den nächsten Schritt zu gehen. Es ist wie, wenn Sie an einem Fußballspiel sich in einen Rausch spielen. Wenn Sie auf den Platz gehen und haben ein ganz schwieriges Spiel vor sich und die Mannschaft schießt nach 2 Minuten das erste Tor und nach 5 Minuten das zweite, gibt es diesen Rausch. Sie spüren nicht mehr die Last, die da liegt, sondern Sie wollen eigentlich immer nur dieses Gefühl, diesen Erfolg, dieses Gute erleben. Und so ähnlich kann man das vergleichen. Also das war eigentlich ist der Erfolg und das Gelingen der Pläne die einzige Motivation in meinem Leben gewesen, nichts anderes.
Wenn ich jetzt so unternehmerisch von außen auf die Diakonie Michaelshofen blicke, finde ich, machen Sie es ja schon anders als andere Sozialunternehmen. So. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, wie kann das eigentlich sein? Weil eigentlich für Sie ja in der Regel die gleichen Spielregeln gelten als für andere Sozialunternehmen auch, ja. Ich denke da immer auch an das Thema der Lösungsorientierung. Sie hatten letztens auch bei LinkedIn was gepostet zum Thema, wir beschäftigen uns mit Fragen, wie können wir eigentlich unabhängig von klassischen Regelfinanzierungen aus dem Sozialgesetzbuch auch unsere Leistungen für Kunden letztlich anbieten. Also wieso gelingt das denn bei der Diakonie Michaelshofen und bei anderen nicht?
Es gibt in der Juristerei zwei Lebensgrundlagen, wie man sich organisieren kann. Die erste ist, dass sie sagen, es ist alles verboten im Leben, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Das ist ein Verfassungsgrundsatz in bestimmten Bereichen. Der andere Lebensgrundsatz ist, es ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Und diesen Lebensgrundsatz, das ist meiner. So, also frage ich nicht zuerst, was muss ich tun und was darf ich nicht, sondern ich frage, ich will was tun. Hat da irgendjemand ein Problem mit? Wenn die Antwort ist nein, machen wir es. So, ob das aber irgendjemand von mir fordert, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Es reicht ja, wenn ich das möchte. Ja, so. Und das, glaube ich, ist Unternehmertum. Ja, tu was Gutes für das Unternehmen und das darfst du, solange du nicht jemandem erkennbar einen Schaden zufügst. Dann geht es natürlich nicht. Das ist vollkommen klar. Ja, aber ich kann nicht einen Alltag gestalten, wo andere oder der Gesetzgeber mir ernsthaft den Alltag vorschreibt. Das geht nicht. Und wenn wir uns darauf einlassen, haben wir unser Menschsein auch abgegeben. Denn ich glaube fest daran, dass jeder Mensch ein schöpferisches Wesen ist, mit Fantasie, mit Bedürfnissen, mit Themen, die man nach vorne bringen möchte. Und da müssen wir uns ausprobieren. Das muss möglich sein. Wir selber sagen in der Diakonie, wir wollen Menschen Perspektiven geben. Was ist das denn anders? Ja, auch diese Perspektiven werden Sie in keinem Gesetz finden, sondern das sind Perspektiven, die Menschen sich wünschen, die sie sich erträumen. Und das macht uns aus und so genau möchte ich das Unternehmen führen.
Trotzdem gelten für Sie ja die gleichen Regeln wie für andere Sozialunternehmen auch. Ja, also zum Beispiel in dem Thema Bürokratie. Das ist etwas, was ja wirklich häufig genannt wird nach dem Motto, es wird unternehmerisches Handeln gefordert, es wird aber gleichzeitig Bürokratismus verordnet sozusagen auch von Leistungsträgerseite. Bei Ihnen scheinen ja diese Argumente nicht wirklich zu zählen. Jedenfalls schaffen Sie es ja, im Mindset der Führungspersönlichkeiten, die Sie in Ihrem Team haben, dafür Sorge zu tragen, dass eher lösungsorientiert gedacht wird im bestehenden Bürokratierahmen. Wie schaffen Sie das?
Also ich glaube, wir müssen natürlich die gleichen Regelwerke beachten wie jeder andere auch. Das ist klar, das tun wir auch. Aber wir überlegen uns schon, wie wir es dann machen. Gibt es Devices, die uns helfen können? Können wir das digitalisieren? Können wir vielleicht das gemeinschaftlich organisieren? Wir haben jetzt 11 Gesellschaften. Müssen es 11 verschiedene Prozesse für diesen bürokratischen Weg geben? Reicht einer? Das gucken wir uns sehr genau an. Und wir werten Bürokratie immer bei der Frage, was bringt es dem Menschen? So, ich kenne Diakonien, die leben gerade davon, dass sie diese Bürokratie zu 150% ausleben. Da ist der Kunde eher hinderlich. Das machen wir nicht. Ja, also wir erfüllen unsere Pflicht. Aber wie gesagt, der Fokus unseres Tun darf nicht die Verwaltung sein. Sondern es muss klar sein, für wen wir jeden Tag aufstehen. Das sind die Menschen, die uns brauchen. Bürokratie machen wir mit. Aber wenn das Verhältnis kippt, dann geht das nicht.
Ja, und da stehen Sie als Vorstand ein, dass... Predigen Sie sozusagen, das schieben Sie immer wieder an, dieses Mindset, diese Vision, von der Sie vorhin sprachen und werden nicht müde darin sozusagen, das ständig auch in Führungshandeln einzufordern.
Ja, und die Frage zu sagen, ich kann Bürokratie ja beklagen, tun wir auch, aber deshalb geht sie ja nicht weg, sondern dann zu überlegen, okay, wenn das jetzt gefordert wird, wie kann ich das denn möglichst schnell und preiswert erledigen, ohne dass mir das, wie soll ich das sagen, mein Alltag raubt. Wir haben ja viele Beispiele hinter uns gebracht, die Digitalisierung unserer Verwaltungsprozesse, die Digitalisierung von Rechnungsworkflows, von Personalprozessen, auch die Dokumentation in Altenheimen oder in der Eingliederungshilfe, die mit KI gemacht wird. Wenn es solche Tools gibt, die uns die Bürokratie dann zum Teil erleichtern, dann sind wir natürlich auch gefordert, die ans Laufen zu bringen. Und da, glaube ich, sind wir ganz gut, ja. Und dann brauchen wir auch nicht mehr klagen. Also wenn wir schon aufhören zu klagen, hat jeder schon 20% mehr Zeit.
Ja. Herr Ufer, Sie engagieren sich ja auch schon seit Jahren leidenschaftlich an Hochschulen, auch an der TU hier in Köln. Wie kam es eigentlich dazu? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Warum ist Ihnen das wichtig und warum machen Sie das?
Also ich bin Dozent seit den 90er Jahren. Einer meiner Förderer war Professor Papier, bei dem ich studiert habe, der spätere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Und er hat mich schon Anfang der 90er auf diesen Pfad gesetzt. Ich hatte mal eine Arbeit geschrieben, die ihm wohl sehr gut gefallen hat, die auch sehr außergewöhnlich, also anders war, als man sie hätte vielleicht erwarten dürfen. Und seit der Zeit kümmere ich mich um jurist-öffentlich-rechtliche Themen, aber auch um die Betriebswirtschaft. Und mich hat es immer gereizt, Menschen wachsen zu lassen. Also, wie soll ich das beschreiben? Wenn ich heute einen Kurs beginne, ein Seminar an der Hochschule, dann sind das natürlich alles erwachsene Menschen, das ist klar. Aber wir lernen uns beim ersten Tag kennen. Reden viel privat, was sind die Erwartungshaltungen, was wollen Sie mal sein in Ihrem Leben. Und irgendwann später, wenn das Studium dann beendet ist, freue ich mich zu sehen, was aus den jungen Menschen geworden ist. Viele haben ihre Meinung komplett verändert, wollen ganz was anderes sein. Es sind schon viele neue Kollegen bei uns eingestiegen von Studenten. Also kurzum, was mich begeistert ist, Wissen weiterzugeben, aber nicht dieses technokratische Wissen, sondern Wissen, das man braucht, um ein Unternehmen zu führen, Wissen, was man braucht, um Menschen wachsen zu lassen. Meine Endprüfung, die ich seit Jahren an der Hochschule einfordere, die übrigens rechtlich gar nicht gehen, das geht nur, wenn die Studenten es freiwillig tun, müssen sie aber, sonst können sie bei mir eben nicht studieren, ist, dass sie ein Unternehmen live gründen müssen, natürlich mit meiner Hilfe, und das in einem Format Höhle der Löwen. Wenn Sie das an einer Hochschule sagen, dann sagen die, Sie wissen schon, dass Sie eine Klausur schreiben müssen. Ja, aber nicht bei mir. Ich schaue keine Klausur nach. Das ist mir viel zu albern.
Und Sie also glauben, so eine Art Pitch, wie bei Höhle der Löwen.
Pitch. Ja. Sie müssen Hausarbeit schreiben und Sie müssen das Unternehmen tatsächlich mit einem Businessplan hinterlegen. Immer ein gemeinnütziges Thema, was wir uns vorher auch selber aussuchen. Ja, da sind die Studenten beteiligt. Und dann wird das Unternehmen haarklein bis zur Erfindung des Logos gegründet. Wir führen Bankengespräche. Ja, es werden Mietverträge ausgehandelt, das alles müssen die machen. Da haben sie 6 Wochen für Zeit, richtig viel Arbeit. Aber sie glauben gar nicht, wie sich Menschen auch in 6 Wochen entwickeln können. Und das macht mir Freude, zu sehen, da wachsen Leute ran, die können jetzt was sie vorher nicht konnten. Und sie trauen sich etwas zu, was sie sich vorher nicht zugetraut hätten. Das ist mein Lohn sozusagen.
Ja. Und hat es denn so einen Pitch in die Realität geschafft? Also sind natürlich da Unternehmen draus gegründet worden?
Na klar. Mhm. Wir haben eine Zeitarbeitsfirma schon gegründet. Wir haben die Altenhilfe neu aufgestellt. Einer meiner Studenten war früher Banker. Und als ich ihn kennenlernte, sagte ich, das passt gar nicht zu Ihnen. Der führt jetzt bei uns eine Alteneinrichtung mit digitalen Assets. Eine Dame, die ich kennengelernt habe, die war bei der Versicherung beschäftigt. Und da habe ich gesagt, machen Sie auch, die können auch was anderes. Die macht jetzt unser Recruiting. Hatte sie sich auch überlegt, wie man das digital machen kann. Also da wechseln, das ist schon so. Die Studenten wissen, kommt da eine gute Firma bei raus, wird die auch tatsächlich, das Versprechen gebe ich denen, gründen wir das. So, und wir haben jetzt, die letzten Themen waren das Thema Einsamkeit, was man dagegen mit einer sozialen Firma tun kann. Wir haben über Demenz schon gesprochen. Eine Firma hat es kurz vor der Gründung geschafft, das war eine Firma, die wollte digitale Assets auf den Markt bringen, das hat technisch nicht funktioniert, die hätten wir auch gegründet. Also das ist munteres Treiben. Ja? Und das spornt Menschen an, etwas zu bewirken im Leben, nicht zu theoretisieren, sondern live es zu machen. Und mein Part ist derjenige, dass ich ihnen zur Seite stehe, sie sein lasse, wie sie sind, aber auch einfordere, dass sie Leistung bringen, denn Leistung macht Spaß. Das ist auch etwas, was hier vielleicht anders ist. Für mich ist Leistung nichts, was schlimm ist, was uns krank macht, sondern Leistung ist etwas, was dein Leben erfüllt und was wunderbar ist, wenn man es dann richtig macht.
Ja. Sehr beeindruckend. Das heißt, Sie nutzen quasi Ihr Engagement auch zur Unternehmensentwicklung der Diakonie Michaelshofen. Jetzt haben Sie aber gerade auch so nochmal Ihre Führungsphilosophie erzählt. Da werden viele wahrscheinlich sagen, jawohl, da kann ich mich mit auch committen. Das ja erzeugt bei mir auch Energie. Es wird aber auch Menschen geben, die damit vielleicht nichts anfangen können oder wenig anfangen können. Und gerade bei über 3000 Mitarbeitenden wird es möglicherweise auch in der Diakonie Michaelshofen schon mal so Fälle gegeben haben. Wie gehen Sie denn damit um?
Also es ist im Grunde genommen ganz einfach. Natürlich gibt es bei uns auch Menschen, deren Leistung eingeschränkt ist. Das empfinde ich überhaupt gar nicht als Problem. Also wir haben viele Menschen, die können nicht mehr, weil sie aufgrund einer Beeinträchtigung das nicht können. Das ist überhaupt nicht das Thema. Was ich aber erwarte ist, dass jeder Mensch das gibt, was er kann. Das heißt, unser Problem sind nicht die Menschen, die nur wenig geben können. Das Problem sind die Menschen, die viel geben können, es aber nicht tun. Und die werden in der Tat ein Problem bekommen. Das ist die Seite, ich toleriere diese Leute nicht. Also wer meint, bei uns zu arbeiten und keine Wirkung erzielen zu wollen, der ist dann bei uns auch falsch. Und wir haben auch gerade im gehobenen und mittleren Management sind wir da auch relativ stringent. Das geht nicht. Also Sie können nicht, oder wenn Sie nicht die Gabe haben, Menschen anzuzünden positiv, sondern im Gegenteil, sie sogar nach unten ziehen, dann müssen wir reagieren.
Ja, also das Thema fördern, fordern, aber vor allem auch Konsequenz im Führungshandeln.
Ich halte Konsequenz im Führungsverhalten für unfassbar wichtig. Ansonsten nimmt sie ja keiner für ernst. Ja, also es gibt auch Trennungsprozesse bei uns, selbstverständlich gibt es die, die aber in der Regel nur deshalb vorgenommen werden, um Schaden von der Mannschaft zu nehmen. Ja, also wenn jemand dabei ist, der eben viel kann, aber er nicht auf die Straße kriegt, dann stimmt ja was nicht. Vielleicht liegt es auch an uns, das mag ja sein. Aber dann muss man aber auch die Konsequenzen ziehen und sagen, dann suchen Sie sich doch bitte einen Job, wo Sie diese Gaben, die Sie haben, auch umsetzen können. Wenn Sie das bei uns nicht schaffen, warum auch immer, dann müssen wir es beenden.
Jetzt sind Sie ja sehr erfahren als Führungskraft. Was hätten Sie denn gerne früher über Führung gewusst?
Ach, das ist ein Entwicklungsprozess. Ich habe früher gedacht, dass in meiner Studienzeit, das war ja auch eine wirtschaftlich andere Zeit. Es war viel einfacher, früher zu führen, weil der Druck des Arbeitsmarktes ja auch da war, den es heute faktisch nicht mehr gibt. Früher vollzog sich Führung mehr auf die sachliche Ebene. Das heißt, Sie waren gerade in der Verwaltung dann eine Führungskraft, wenn Sie im Detail mehr wussten als der Sachbearbeiter. Da bin ich natürlich auch groß geworden in dieser Zeit. Das hat mich ja damals auch schon aufgeregt. Wenn ich noch früher begriffen hätte, dass Führung durchs Herz geht, wäre sicher vieles einfacher gewesen. Allerdings wäre dann der Entwicklungsprozess auch nicht passiert. Aber das kann ich nur jedem sagen. Sie führen Menschen nicht mit dem Kopf. Das ist ausgeschlossen. Sie begeistern Menschen mit dem Herzen und führen auch mit dem Herzen. Natürlich braucht es dafür einen Hintergrund und auch sachliche Kompetenz. Aber dass Menschen für sie durchs Feuer gehen, geschieht nicht, weil sie viel wissen, sondern wenn sie dieses Vertrauen haben, dass das so ist. Ich erzähle gerne die Geschichte, mein Vater war Feuerwehrmann, Leiter einer Feuerwehr, und er erzählte mir immer, dass er Entscheidungen treffen muss, Menschen in brennende Gebäude zu schicken. Und er sagt da, die vertrauen mir blind, die hinterfragen nicht eine Sekunde, ob das so sein muss, die gehen da rein. Und mein Job ist es, dass sie wieder rauskommen. Ja, so. Und dieses Gefühl, den Leuten zu vermitteln, dass Führung da ist und für sie gut ist, das glaube ich, ist total wichtig zu erlernen.
Ja, da würde ich mich anschließen. Zum Abschluss, der Blick in die Glaskugel. Die Welt wird komplexer, die Herausforderungen auch nicht gerade weniger. Was heißt das denn für Führung in der Zukunft? Was sind Future Skills, die aus Ihrer Sicht Führungskräfte gerade im Bereich von Sozialunternehmen auch perspektivisch weiterentwickeln oder stärken sollten?
Ja, Sie haben recht. Ich glaube, wir sind gerade in einer Krise, die sicherlich weitergehen wird. Die Frage wird sein, haben wir früh genug aus uns selbst heraus die Kraft, Dinge zu verändern? Uns zu verändern. Also häufig Sozialwirtschaft bedeutet ja für viele, ich fordere Veränderungen ein, aber natürlich nicht bei mir. Das wird nicht gelingen. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass wir alle, egal auf welcher Ebene wir arbeiten, mutiger sind und ins Handeln kommen und mit Zuversicht und einem positiven Glauben an die Zukunft mal wieder unsere Dinge nach vorne bringen. Im Moment scheint mir das ein großes Thema zu sein, dass wir alle verängstigt uns zurückziehen in unsere eigenen Grenzen. Aber wir müssen als Führungskräfte Verantwortung für eine Gesellschaft übernehmen. Und das geht nur, wenn sie an eine Zukunft glauben und jeden Tag auch ein Zeichen setzen, dass dass sie daran arbeiten. Deshalb bauen wir so viel. Ja, wir hätten heute 1000 Gründe zu sagen, wie kann man so verrückt sein und solche großen neuen Bauten errichten. Ihr habt weder das Personal noch das Geld und ob die Sozialsysteme das in der Zukunft zulassen, wissen wir auch nicht. Ich sage Ihnen, es gelingt. Wir schaffen es. Wir werden auch die Leute bekommen. Aber dieser Blick, glaube ich, müsste verstärkt auf allen Ebenen sein. Und dieses Zutrauen, auch mal einen Fehler zu machen. Ja, aber einfach zu sagen, ich tue das, was ich in meinem Leben tun kann, tue ich. So, und schiele nicht auf den anderen, was der möglicherweise noch alles tun sollte, sondern wir tun erstmal das, was wir tun können. Und wenn das jeder tut, ist viel gemacht.
Fantastisches Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Ufer, für das inspirierende Gespräch mit Tiefgang. Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer in den angeschlossenen Funkhäusern, wir hoffen, dass auch Ihnen die Lektüre, das Hören viel Freude und Inspiration mitbringt und freuen uns schon auf die nächste Folge von Contalk. Herzlichen Dank an Sie, Professor Ufer.
Sehr gerne. Contalk.